Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Hallo zum frischen Podcast vom Update am 29. April. Auch heute wieder die Themen des Tages von uns für euch. Wir beschäftigen uns unter anderem mit der Frage, wie Deutschland eigentlich das Gas aus Russland bezahlen will. Also Russland will ja Rubel, das ist bekannt. Und die EU und auch Deutschland sagen, ja, aber in Rubel, da wollen wir nicht bezahlen. Deshalb gibt es ein sogenanntes Wechselkonto. Da werden ganz vereinfacht gesagt Euro eingezahlt, dann wird eben gewechselt und in Russland landen dann Rubel. Aber würde man damit nicht die Sanktionsmaßnahmen gegen Russland unterlaufen? Wirtschaftsjournalist Nicolas Lieven schätzt es so ein.
Es wäre ein Sanktionsverstoß, weil dieser Wechsel in der Regel nur über die Notenbank, über die russische geht. Und die ist eben sanktioniert. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und deshalb ist das eine ganz hochbrisante Frage.
Wie das mit dem Wechselkurs funktioniert und auch den ganzen Rest, bekommt ihr gleich. Wir kümmern uns außerdem um die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen. Es gibt eine aktuelle Studie dazu und die zeigt, Frauen verdienen in ihrem Erwerbsleben, also so zwischen 20 und 60 Jahren dann eben, nur etwas mehr als halb so viel brutto wie Männer. Wie kann das sein? Darüber habe ich mit Manuela Baricic gesprochen von der Bertelsmann Stiftung.
Ja, was wir mit dieser Studie zeigen konnten, ist, dass der Staat große Fehlanreize setzt. Beispielsweise liegt das am Ehegattensplitting in der Kombination mit steuer- und abgabenfreien Minijobs und natürlich fehlenden Betreuungsmöglichkeiten. Das führt dazu, dass diese Kombination ein sehr großes Hindernis für Frauen darstellt, Arbeit aufzunehmen oder ihre Arbeit auszuweiten.
Warum ist das so? Was kann man dagegen tun? Darüber haben wir gesprochen. Antworten in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wie wird eigentlich das Gas aus Russland bezahlt, das in andere Länder geht? Also die Modalitäten von russischer Seite aus, die sind ja ganz klar. Bezahlt werden soll in Rubel und wer das nicht macht, der bekommt auch kein Gas mehr, so wie Bulgarien und Polen. Was ist denn mit den Zahlungen aus Deutschland? Also die nächste Überweisung wäre fällig im Mai, natürlich in Rubel. Aber die EU und auch Deutschland, die wollen diesen Wunsch ja eigentlich gar nicht erfüllen. Das heißt, es muss irgendeinen Kompromiss geben. Und wie der aussehen könnte, beziehungsweise wie der aussieht, das besprechen wir jetzt mit Wirtschaftsjournalist Nicolas Lieven. Nicolas, erklär uns, wie könnte so ein Kompromiss aussehen?
Also im Augenblick ist es ja so, dass wenn man bezahlt oder wenn bezahlt wird, dann läuft das über die Gazprombank, auch eine Tochter des Gaskonzerns Gazprom, allerdings mit Sitz in Luxemburg. Und da läuft das in der Zwischenzeit oder läuft das bislang wenigstens so, dass man in Euro und Dollar überweist und dann ist das Thema erledigt. So, und künftig soll es so sein, dass die deutschen Konzerne bei der Gazprombank in Russland ein Konto eröffnen. Da sollen dann die Euros und Dollars hinfließen. Dort wird dann gewechselt in Rubel, das soll die Bank vornehmen und dann wird das Gas in Rubel bezahlt. Das ist das, was vorgesehen ist. Ganz klar, der Putin begeht damit Vertragsbruch, denn die meisten Verträge oder fast alle Verträge sehen vor, dass man eben in Dollar oder Euro bezahlt. Aber der sagt einfach, ich begehe den Vertragsbruch und lasst ihr euch mal einfallen, wie ihr das löst.
Klingt auch ein bisschen absurd an dieser Stelle, wenn du das so erklärst. Absolut. Also ja. Nur um das nochmal richtig zu verstehen. Das bedeutet, Deutschland könnte dann sagen, nach diesem Modell, also wir haben in Euro bezahlt, aber Putin kann behaupten, naja, aber bei mir sind ja Rubel auf dem Konto gelandet, richtig?
Genauso wird das auch verkaufen und das stärkt ja in der Zwischenzeit auch den Rubel und das wird so verkaufen als Sieg quasi im Land. Allerdings, es kommt bei dieser ganzen Geschichte wirklich auf die Details an, denn Putin fordert, dass die deutschen Konzerne bei dieser Gazprombank nämlich noch ein zweites Konto eröffnen. Und die Idee dahinter ist, dass Euro und Dollar aufs erste Konto fließen, dann wird gewechselt in Rubel und dieses Geld fließt dann aufs zweite Konto. Aber so ist der Deal eigentlich alles im Auftrag und im Besitz der deutschen Konzerne. Also auch quasi auch das Wechseln wäre im Auftrag der deutschen Konzerne. Mhm. So, und Deutschland und die EU vertreten den Standpunkt, nee, wir bezahlen in Euro und Dollar. Und was ihr dann damit macht, wenn ihr irgendwas wechselt, das geht uns nichts mehr an. Das ist einzig und allein Sache der Gazprombank.
Aber würde es so laufen, auch jetzt mit diesem zweiten Konto, würde man damit dann nicht die Sanktionsmaßnahmen gegen Russland unterlaufen?
Genau, und ganz viele werden jetzt sagen, was soll's, dann mach's halt so. Also es ist unterm Strich egal. Nee, ist es halt überhaupt nicht. Das ist die entscheidende Frage, die du gerade gestellt hast. Nämlich, würde man die Sanktionen Sanktionen unterlaufen. Und das würde man tatsächlich tun. Es wäre ein Sanktionsverstoß, weil dieser Wechsel in der Regel nur über die Notenbank, über die russische geht. Und die ist eben sanktioniert. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und deshalb ist das einfach hochbrisant politisch. Du hast gerade eben Polen und Bulgarien angesprochen. Die haben gesagt, wir spielen bei dem Spiel nicht mit. Die werden nicht mehr beliefert. Und jetzt ist eben die große Frage, gibt es einen Riss da innerhalb der EU? Und vor allen Dingen, wegen welcher Länder gibt es möglicherweise den Riss? Möglicherweise wegen Deutschland? Und wie gesagt, das ist einfach eine ganz hochbrisante Frage.
Nicolas, so wie du es gerade erklärt hast, ist es ja dann auch nicht so, dass jetzt direkt der Staat überweist, also Deutschland jetzt mal, bleiben wir bei uns, sondern das läuft über den Gasimporteur. Und der überweist dann alle 2 Monate Geld nach Russland.
Also die Zeitpunkte sind so ein bisschen variabel, muss man sagen. Das ist so ein bisschen nach Vertrag, genau. Aber wir sprechen immer davon, Deutschland macht und Deutschland überweist und so, stimmt natürlich nicht. Das sind Energieunternehmen, das sind Uniper, das sind NBW, Wingas und so weiter. Und die kaufen und bezahlen auch. Und dann geht es von denen weiter zu den Stadtwerken, zu anderen Versorgern, zu Industriebetrieben, zu Konzernen und so weiter. Und in der Regel bezahlt man am Monatsende, was man während des Monats geliefert bekommen hat. Und da gibt es meistens noch so eine Frist von 2 und 4 Wochen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie lange Verträge laufen und so weiter, wie lange die Geschäftsbeziehung besteht. Manche haben ja Verträge, die gehen bis 2030 und noch länger. Also auch deutsche Unternehmen, darf man sich auch nichts vormachen. Aber wie gesagt, so ist der übliche Ablauf. Ende des Monats und dann hat man noch eine gewisse Frist.
Das heißt, wie hoch ist die Summe denn dann? Also wenn wir noch mal gucken, vor 2 Monaten hat Deutschland ungefähr 9,1 Milliarden in Euro überwiesen. Das heißt, das bleibt dann bei der Summe?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt ja wohl Verträge, die ganz offensichtlich vorsehen, egal was wir an Gas abnehmen, wir müssen trotzdem bezahlen. Das ist ja diese Woche bekannt geworden. Aber es ist eben so, dass unser Bundeswirtschaftsminister gesagt hat, unsere Abhängigkeit ist geschrumpft von russischem Gas. Also eigentlich müsste weniger fließen. Wir wissen aber, dass durch die Pipelines viel mehr Gas geflossen ist als jemals zuvor, was sicherlich zum Teil damit zusammenhängt, dass wir jetzt auch Speicher auffüllen. Das machen viele andere Staaten in der Zwischenzeit auch. Und von daher ist eher davon auszugehen, auch wegen der erhöhten Preise, dass eher mehr Geld fließt als weniger.
Wie bezahlt Deutschland eigentlich das Gas in Russland? Erklärt's hat's euch in Deutschlandfunk Nova Nicolas Lieven.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie sich der Krieg in der Ukraine auch bei uns auswirkt, das merken wir im Supermarkt. Das klingt natürlich erstmal absurd. Aber ihr erinnert euch, ne, die leeren Regale, ja, in den vergangenen Wochen, kein Pflanzenöl mehr da, kein Mehl, sucht euch irgendwas aus. Es ist also doch wieder gehamstert worden. Und dann gibt es Supermärkte, die haben alles. Also Mehl, Öl, Hefe, Klopapier, Regale voll. Liegt das jetzt an den Tageszeiten, wann man einkaufen geht, dass es alles gibt? Oder liegt es vielleicht am Supermarkt selbst? Das wollen wir jetzt klären mit unserem Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt. Christian, erklär uns das. Also woran liegt's, wenn die Regale leer sind? Es wird dann zu viel gekauft.
Also klar ist schon, sowas wie Öl ist halt gerade schwieriger zu kriegen als andere Produkte. Du hast gesagt, Krieg in der Ukraine. Das ist aber kein Grund, Hamsterkäufe zu machen, weil dann tritt halt so ein kleiner Schneeballeffekt ein. Ne? Das Öl ist knapp, die Leute sehen halb aufgekaufte Regale, hören von anderen Supermärkten, wo vielleicht alles leer ist, oder sehen es in Social Media, kaufen dann mehr Öl, als sie brauchen. Und schon ist wieder ein Regal leer, so schnell, dass die Supermärkte einfach mit dem Nachräumen gar nicht mehr hinterherkommen. Das sagt auch Dr. Kai Hudetz, Chef vom Institut für Handelsforschung in Köln. Die Psyche ist wohl schwer auszutricksen.
Was wir als Konsumenten hier, glaube ich, hier schon gelernt haben müssten aus der Vergangenheit, und das würde uns für die Zukunft sicherlich auch helfen, ist, es ist genug Ware grundsätzlich verfügbar. Das Hamstern sorgt natürlich dafür, dass Probleme entstehen, die eigentlich gar nicht notwendig wären.
Schön, dass man das alles theoretisch weiß, aber dann praktisch doch irgendwie nicht umsetzen kann. Ja. Ne? Also leere Regale sind aber doch wahrscheinlich auch so der Super-GAU für einen Supermarkt, oder?
Ja, auch das ist Psychologie. Ein leeres Regal, egal was da jetzt vorher drin war, können auch Chips drin gewesen sein. Das erweckt immer den Eindruck, als wäre der Supermarkt generell knapp. Deshalb gibt es eine Faustregel: Wenn im Supermarkt irgendwas leer ist, muss irgendjemand sehr schnell sein und innerhalb von 10 Minuten das Regal wieder auffüllen.
Also das heißt, schnell ins Lager und von da kommt dann die frische Ware.
Ja, genau. Was ich aber interessant finde, das Lager ist gar nicht so groß, wie man immer denkt. So viel Platz ist da gar nicht. Die großen Zentrallager, die haben ja das ganze Zeug, die sind außerhalb der Stadt. Die versorgen dann die verschiedenen Supermärkte. Und da muss halt ein Filialleiter klug und ausreichend bestellen. Nicht zu viel, weil eben wenig Platz im Supermarkt, aber natürlich nicht zu wenig. Der NDR, der hat Uwe Dahlmann begleitet. Das ist ein Marktleiter aus Vechta. Der checkt sogar den Wetterbericht. Den rechnet dann bei, naja, bei gutem Wetter mit mehr Bestellungen.
Also wenn das Wetter schöner wird, sind die Kunden eh besser drauf. Dazu gehört das Bier, das Wasser, dazu gehört die Grillware. Dann muss ich mit dem Backshop auch noch sprechen, brauchen wir mehr Baguettes. Ich muss mit Obst und Gemüse mit der Abteilung sprechen, ich muss mit dem Fleischer sprechen.
Also alles, wenn die Sonne scheint, dann gehen halt die Bestellungen raus.
Gibt es denn eine bestimmte Tageszeit eigentlich, bei der Einkaufen am besten ist? Also kann man das taktisch gut aufteilen?
Also ein Supermarkt will ja die allermeiste Logistik immer dann machen, wenn die Kunden raus sind. Also Bestellungen werden ans Zentrallager geschickt und dann meistens ganz früh morgens ausgeliefert. Das heißt, wer wirklich Schiss hat, dass ein bestimmtes Produkt nicht da ist, der muss halt ganz früh morgens dahin gehen. Aber ich würde eher das andere vorschlagen. Ich habe keine Angst vor leeren Regalen. Ich will lieber einen leeren Supermarkt, ne, wo ich am besten meine Ruhe habe. Das ist laut Handelsforscher Hudetz am Mittag oder am späten Abend der Fall, hat er mir gesagt. Würde er übrigens auch so machen, weil es abends manchmal noch Sonderangebote gibt, die tagsüber nicht da sind.
Ist vielleicht auch eine gute Übung, um zu entspannen, ja, sich zu beweisen, dass man nicht morgens in der Schlange stehen muss für ein Produkt, sondern abends eben auch noch erfolgreich einkaufen kann.
Ja, da will Handelsforscher Kai Hudetz auch beruhigen. Der Einzelhandel in Deutschland ist eine eingefahrene Maschine. Man kann salopp sagen, irgendwas ist immer da.
Vielleicht brauchen wir auch nicht immer 18 unterschiedliche Varianten eines Produktes, sondern wir nehmen mit dem vorlieb, was dann in dem Moment einfach auch verfügbar ist. Da kann leider im Moment niemand garantieren, dass genau dieses Produkt immer in der gewünschten Menge dann auch vor Ort verfügbar ist.
Aber dann eben halt eine andere Marke, ein anderes Öl, Butter statt Öl auch, Vollkornmehl statt Weizenmehl, Macaroni statt Spaghetti. Also es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe.
Es gibt Dinge, die knapp sind, aber leere Regale müssten nicht sein, wenn alle in diesen vielbesagten handelsüblichen Mengen einkaufen würden. Christian Schmidt, unser Nova-Reporter, hat uns erklärt, wie Supermärkte arbeiten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Den Gender Pay Gap, den kennen wir ja mittlerweile alle, ne? Also das ist die Lücke zwischen dem, was Männer und was Frauen verdienen. Der Gender Lifetime Earnings Gap, der beschreibt das, was Frauen aufs gesamte Leben gerechnet weniger verdienen als Männer. Und diese Differenz dazwischen, die ist krass. Das haben Forschende von der FU Berlin herausbekommen. Ihre Studie ist von der Bertelsmann Stiftung gefördert worden und Manuela Baricic ist Arbeitsmarktexpertin der Stiftung und kann uns ein bisschen mehr erklären zum Thema. Frau Baricic, in der Studie ist ausgerechnet worden, was man in einem Erwerbsleben so verdient und das Ergebnis ist eben, Frauen bekommen nur etwas mehr als halb so viel Bruttoeinkommen wie Männer. Warum ist das so?
Ja, so wie Sie das sagen, wir sehen, dass zwischen den Brutto-Lebenserwerbseinkommen von Frauen und Männern eine deutliche Lücke klafft. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass Frauen auf das gesamte Erwerbsleben gerechnet nur etwas mehr als halb so viel Bruttoeinkommen erarbeiten können wie Männer. Und diese Lücke liegt in Westdeutschland bei 45% und in Ostdeutschland haben wir eine Lücke von 40%. Und die Hauptgründe für die geschlechtsspezifische Einkommenslücke sind Teilzeitbeschäftigung sowie längere Auszeiten vom Arbeitsmarkt infolge beispielsweise der Kinderbetreuung oder auch der Pflege von Angehörigen.
Jetzt haben Sie gerade schon einen, wie ich glaube, wichtigen Punkt genannt, nämlich den Punkt Kinder. Was heißt das denn im Umkehrschluss? Also Frauen, die keine Kinder bekommen, sind finanziell einfach besser dran als die mit Kindern?
Ganz genau. Wir sehen, dass dieser Gap, den Sie beschrieben haben, für Mütter am größten ist. Mütter, die heute Mitte 30 sind, verdienen rund 62% in Westdeutschland beziehungsweise 48% in Ostdeutschland weniger als Männer. Und die Lebenserwerbseinkommen der kinderlosen Frauen, die nähern sich denen der Männer an. Hier beträgt die Lücke in West 13% und im Osten 3%. Also das heißt, wir können schon sagen, Kinder kosten Mütter Lebenserwerbseinkommen und bei Vätern sieht es ganz anders aus. Hier haben wir keine Einkommenseinbußen zu verzeichnen.
Aber wie kommt es denn, dass in Partnerschaften mit Kindern die Frauen dann doch eher zurückstecken, weniger arbeiten, mehr Care-Arbeit auf sich nehmen? Woran liegt das?
Ja, was wir mit dieser Studie zeigen konnten, ist, dass der Staat mit seinen wohlfahrtsstaatlichen Institutionen, also mit seiner Ausgestaltung, große Fehlanreize setzt, nämlich häufig für Frauen, die sich dann in der Zweitverdienerinnenfalle wiederfinden. Beispielsweise liegt das am Ehegattensplitting in der Kombination mit steuer- und abgabenfreien Minijobs und natürlich fehlenden Betreuungsmöglichkeiten. Das führt dazu, dass diese Kombination ein sehr großes Hindernis für Frauen darstellt, Arbeit aufzunehmen oder ihre Arbeit auszuweiten.
Sie haben gerade diese Zweitverdienerrolle angesprochen und ich glaube, das ist ja wichtig bei diesem Punkt Ehegattensplitting.
Genau, also wir können sagen, dass beim Ehegattensplitting die Zweitverdienerin, die wenig verdient, bereits auf den ersten verdienten Euro, wenn sie sich entscheidet, Arbeit aufzunehmen, Steuern und Abgaben in Höhe von rund 30% zu tragen hat und die steigen bei höheren Einkommen dann weiter an. Und entsprechend sind dann die Nettoeinkommen aus diesem Zweitverdienst, den die Frau dann erwirtschaftet und ihre Motivation auch, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen oder auszuweichen, die sind dann auch relativ gering. Also wir können das auch so zusammenfassen, von ihrer Arbeit bleibt netto sehr, sehr wenig übrig. Und wir haben insbesondere diese Kombination, die sehen wir mit steuer- und abgabenfreien Minijobs. Also wir können heute 450 Euro verdienen, brutto gleich netto. Die Minijobs sind steuer- und abgabenfrei. Und es passiert, dass viele Frauen sich eben für einen Minijob entscheiden, denn bei einem Verdienst jenseits des Minijobs greift dann für verheiratete Frauen das Ehegattensplitting. Und sie werden dann überproportional durch Steuern und Abgaben belastet, sobald sie eben mehr verdienen. Und dann ist das sozusagen, was sie mehr verdienen, steht in keinem Verhältnis zu ihrem Arbeitsaufwand. Und deshalb entscheiden sich eben viele Frauen für eben einen Minijob beispielsweise und finden sich dann in der Zweitverdienerin-Falle wieder.
Was wäre denn dann die wichtigste Reform, die der Staat machen müsste aus Ihrer Sicht? Wo müsste der dran?
Ja, neben dem Ausbau einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung sollte der Staat in jedem Fall das Steuersystem so ausgestalten, dass eben diese Fehlanreize, die dazu führen, dass man langfristig dem Arbeitsmarkt fernbleibt, gesenkt werden. Und dazu sollten insbesondere zwei Dinge passieren. Das Ehegattensplitting sollte reformiert werden. Es sollte in ein Realsplitting umgewandelt werden. Das ist auch ein eher technischer Begriff. Und die steuer- und abgabenfreien Minijobs, die sollten in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführt werden, so dass eben die Zweitverdienerinnen Steuern bezahlen, aber auch auf die soziale Sicherung zurückgreifen können in beispielsweise Risikosituationen. Bei Krankheit. Wir haben auch gesehen, dass in der Corona-Krise beispielsweise Minijobberinnen überhaupt keinen Anspruch auf das Kurzarbeitergeld hatten oder sie haben auch keinen Anspruch auf das Arbeitslosengeld.
Die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen sind sehr groß und bleiben das wohl auch erstmal, wenn sich nichts ändert, was die Gründe dafür sind und was sich ändern könnte. Wir haben drüber gesprochen mit Manuela Baricic, sie ist Arbeitsmarktexpertin bei der Bertelsmann Stiftung. Danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich glaube, die allermeisten von uns, die so ein bisschen Hobby, vielleicht auch ambitionierter hobbymäßig laufen, die pfeifen schon nach einem Marathon aus dem allerletzten Loch und sind froh, wenn es dann endlich vorbei ist. Bei Jackie Han Broschma ist das anders. Die ist 102 Marathons in 102 Tagen gelaufen. Seit dem 17. Januar läuft diese Frau jeden Tag rund 42 Kilometer. Morgen will sie einen neuen Weltrekord aufstellen und den 104. Marathon in Folge laufen. Das ist extrem, klar, und das muss ein Körper auch erstmal aushalten. Und was genau bei solchen Belastungen eben im Körper passiert, dazu habe ich gesprochen mit Götz Welsch, der ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Mannschaftsarzt beim HSV. Hallo Götz.
Hallo, richtig.
Götz, Jackie Han Broschma wird morgen, also am Samstag, mehr als 4.300 Kilometer zurückgelegt haben. Was passiert da alles im Körper bei solchen extremen Belastungen?
Also man muss ganz klar sagen, dass das natürlich jetzt nichts ist, wovon man so wahnsinnig viel Ahnung hat. Also das ist ein definitiver Grenzbereich der körperlichen Leistungsfähigkeit. Allerdings, was wirklich in so einem Körper dann passiert, wenn er 104 Marathons hintereinander läuft, kann man nur mutmaßen. Und ich denke mal, dass da so ein Körper irgendwann wirklich in so eine Art eigentlich Notfallplan schaltet, der dann wahrscheinlich jeden Tag von Neuem abgerufen wird.
Was heißt denn dann Notfallplan in dem Fall? Also stellt sich der Stoffwechsel besonders darauf ein oder die Knochen oder die Muskeln oder was meinst du damit?
Genau, letztendlich alles das, was du gerade gesagt hast. Also zum einen über den Stoffwechsel. Der Körper muss ja irgendwo auch die Energie, also am Ende Kohlenhydrate, Zucker bereitgestellt bekommen. Irgendwann kommen dann am Anfang eben aus der Leber über den sogenannten Glykogenstoffwechsel. Dann irgendwann kann man da natürlich auch aus dem Fett irgendwas rausholen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das Fettgehalt der guten Frau auch bei null angekommen ist. Mhm. Der Körper muss dann natürlich sich das irgendwo immer wieder jeden Tag neu holen, am Ende aus der Ernährung, aus dem, was sie dann ihrem Körper bereitstellt, um es dann gleich wieder zu verfeuern.
Also das heißt, man muss dann eigentlich aufpassen oder sie in dem Fall, dass sie nicht in so einen Defizitbereich kommt, aus dem heraus
ganz
sie dann
genau,
einfach weiter trainiert.
Ganz genau, das meine ich, weil das kann man nicht aus dem eigenen Körper mehr bereitstellen. Und der Körper ist es an sich schon gewöhnt, so ein bisschen einfach zu speichern und dann irgendwann wieder abzugeben. Und das funktioniert dann nicht mehr. Und dann muss man natürlich unglaublich aufpassen, dass man nicht wirklich in eine Schuld gerät, die man dann, wo man dann vielleicht, keine Ahnung, 5 oder 10 Marathons laufen kann, aber irgendwann dann einfach, ja, wirklich dem Körper schadet.
Es gibt ja auch immer wieder Berichte darüber, dass LäuferInnen einen Herzstillstand bekommen während eines Marathons. Bedeutet also, das kann durchaus auch auf den Herzmuskel gehen, so eine extreme Belastung.
Definitiv. Also es gibt ja auch nach dem Marathon, aber auch je nach jeder größeren körperlichen Belastung, das sogenannte Open Window. Das ist so eine Stunde, 1 bis 2 Stunden nach Ende der Belastung ist ein Körper wahnsinnig anfällig für Reize von außen, eben auch für Infektionen. Und eine Infektion kann natürlich irgendwann auch zu einer Herzmuskelentzündung führen und die kann wiederum zu im schlimmsten Falle zu einem Herzstillstand führen. Sie muss natürlich unglaublich aufpassen, dass sie da immer wieder auch vermeidet, eine Erkältung zu bekommen, irgendeinen Infekt zu bekommen. Da wird es auch nicht immer nur gutes Wetter haben, dann schwitzt man, dann friert man und so weiter. Also es ist schon echt ein bisschen ein Tanz auf dem Rasiermesser.
Aber wie regeneriert die denn dann eigentlich am besten? Was macht man in solchen Phasen, in denen man dann nicht läuft, um dem Körper was Gutes zu tun?
Also ich glaube, dass man letztendlich, man sagt normalerweise nach so einem Marathon mindestens 5 Tage so langsam runter trainieren. Also man soll sich bewegen, Fahrradfahren, schwimmen, vielleicht leichtes Laufen, ein bisschen Yoga, vor allem Dehnen, Ausrollen, den Körper quasi so ein bisschen runterzufahren, Schritt für Schritt, um ihn dann wieder in den Normalmodus überzugehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das, was man klassischerweise vielleicht in 5 bis 10 Tagen macht, dass sie dann am Abend oder auch nachts machen muss. Natürlich muss sie dann auch noch die Nahrungsaufnahme, die Flüssigkeitsaufnahme, Schlaf.
Ist eigentlich viel zu tun dann auch in der Zeit.
Es ist also keine Ahnung, dass man das so schafft, ist schon bewundernswert.
Ja, bewundernswert auf eine Art, aber vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber okay, wir sind nicht diese Marathonläuferin. Das kann die gute Frau natürlich selbst entscheiden. Was so ein Extremmarathon und diese extreme Beanspruchung mit unserem Körper macht. Ich habe drüber gesprochen mit Götz Welch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Charkiw und Donetsk im Osten, Mariupol und Odessa im Süden. Das sind die Städte in der Ukraine, die im Moment besonders heftig vom russischen Militär attackiert werden. Wir fragen uns, wofür steht das, dass es für Russland läuft wie geplant oder gibt es auch Zeichen der Schwäche? Am Ende der Woche haben wir uns dazu eine Einschätzung geholt von Hanna Notte. Die ist Russland-Expertin beim James Martin Center for Non-Proliferation Studies. Das ist ein Forschungsinstitut in den USA, gehört zu einer NGO, die sich gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen einsetzt. Frau Notte, Kiew steht ja gerade nicht mehr so sehr im Fokus. Die Angriffe konzentrieren sich eben auf den Osten. Wie bewerten Sie dieses Kriegsgeschehen nach allem, was man bisher darüber weiß?
Wir hatten heute wieder russischen Beschuss im Osten der Ukraine an verschiedenen Orten. Die russischen Truppen versuchen, auf die strategischen Städte Slawiansk und Kramatorsk vorzudringen. Trotzdem insgesamt wird in dieser neuen Phase des Krieges im Osten werden nur langsame und unebene russische Fortschritte vermeldet durch das amerikanische und auch britische Verteidigungsministerium. Also das Tempo wird jetzt langsam erhöht von der russischen Seite, aber die Fortschritte sind immer noch sehr langsam. Führende Experten bezweifeln auch, dass Russland die Probleme der ersten Phase dieses Krieges, also Probleme in der Logistik, schlechte Koordination der russischen Streitkräfte, dass man schwere Verluste verzeichnet hat, dass diese Probleme behoben werden können in dieser neuen Phase und dass ausreichend Kapazitäten mobilisiert werden können. Also es läuft im Osten der Ukraine zurzeit alles auf einen Abnutzungskrieg mit noch ungewissem Ausgang zu. Und die entscheidende Frage wird sein, welche Seite sich schneller abnützt. Das ist schwer zu sagen, hängt von vielen Faktoren ab, inklusive der Waffenlieferungen an die Ukraine.
Im Süden werden ja vor allem die Hafenstädte angegriffen. Mariupol und Cherson gelten schon als eingenommen. Auf Odessa hat es gestern Abend Raketenbeschuss gegeben, das meldet die Ukraine. Was hat Russland da vor?
Ja, diese Hafenstädte sind enorm wichtig für den Handel der Ukraine. Diese Städte geben der Ukraine Zugang zum Schwarzen Meer. Meiner Ansicht nach haben diese immer wiederkehrenden Raketenbeschüsse, sie haben Odessa genannt, auch Saporizhia, die Besetzung Mariupols, zwei primäre Ziele. Erstens möchte Russland möglichst eine Blockade dieser Hafenstädte vollziehen, um der Wirtschaft der Ukraine massiv zu schaden. Und zweitens, denke ich, möchte man die Ukraine auch militärisch in Schach halten und sozusagen verhindern, dass der gesamte Verteidigungsfokus auf den Donbass, auf die Ostukraine gebündelt werden kann.
In dieser Woche hat es auch Vorfälle gegeben in Transnistrien. Dieses Gebiet gehört zu Moldau. Das ist ein Nachbarland der Ukraine. Und Transnistrien wird eben kontrolliert von russischen Separatisten. Anfang der Woche hat es Berichte gegeben über Raketenangriffe dort. Russland und die Ukraine schieben sich da gegenseitig die Schuld zu. Will Russland auch Transnistrien mit reinziehen in diesen Krieg? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ich habe eben das russische Bestreben erwähnt, die Ukraine in Schach zu halten, auch jenseits des Donbass. Und ich denke, hier kommt Transnistrien ins Spiel. Also durch diese Provokationen, durch Explosionen, auch Aussagen eines russischen Generals, dass man bis Transnistrien vordringen will, möchte man sozusagen wieder Ressourcen und Aufmerksamkeit bündeln. Und das kann man durch Destabilisierung Moldaus, durch Provokationen ganz gut erreichen. Darüber hinaus muss man anmerken, dass Russland eigentlich recht wenig Truppen in Transnistrien stationiert hat. Und auch grundsätzlich kann ich mir kaum eine Großoffensive im Süden der Ukraine bis hin zur Grenze Moldaus vorstellen, da Russlands Ressourcen jetzt wirklich weitestgehend im Donbass gebündelt sind. Und man hat auch mit dem Verlust des Schwarzmeerkreuzers Moskwa, was die Schwarzmeerflotte betrifft, einen entscheidenden Verlust hinnehmen müssen. Klar hat Russland weiter die Kapazitäten, auch Ziele aus dem Schwarzen Meer anzugreifen, aber nicht mehr so wie noch vor ein paar Wochen. Deswegen würde ich das Zündeln in Transnistrien eher als Fortführung einer breiteren Strategie der Ukraine, sozusagen Probleme jenseits des Donbass zu bereiten, ansehen.
Der Bundestag hat sich ja gestern ausgesprochen mit großer Mehrheit dafür, dass eben schwere Waffen geliefert werden an die Ukraine. Andere Staaten tun das auch. Nach Ihrer Einschätzung zu diesem Zeitpunkt des Kriegs, wie wird Putin darauf reagieren? Kann man das abschätzen?
Naja, er reagiert mit Drohgebärden auf jegliche Unterstützung der Ukraine, nukleare Drohgebärden, anderweitige Drohgebärden. Jetzt muss man zunächst mal sagen, diese schweren Waffen sind absolut wichtig für die Ukraine in der jetzigen Phase des Krieges in der Ostukraine. Da geht es ins offene, weite Gelände, da braucht die Ukraine Panzer und Artillerie, um sozusagen die strategische Wirkung der russischen Offensiven zumindest zu reduzieren. Ich denke, ob diese schweren Waffen das Kriegsgeschehen entscheidend beeinflussen können in den kommenden Wochen, da werden auch noch andere Faktoren zum Tragen kommen. Das Vermögen Russlands, bisherige Fehler zu beheben und weitere Kapazitäten zu mobilisieren, die Kriegsmoral auf beiden Seiten und etwas, was ich als Joker sozusagen bezeichnen würde. Einmal die Frage, ob wir irgendwann eine russische Generalmobilmachung sehen werden und ob Russland bereit ist, weitere eskalierende Schritte zu gehen, auch mit dem Einsatz von unkonventionellen Waffen. Das wird ja sozusagen mit diesen Drohgebärden immer wieder suggeriert.
Was ist Russlands Strategie in der Ukraine und auch in Moldau? Eingeschätzt hat uns das alles Hanna Notte. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Delfine sollen die russische Marine unterstützen. Das habt ihr in dieser Woche bestimmt mitbekommen. Es gibt Luftaufnahmen, die das beweisen sollen, wie Tiere Schiffe bewachen und eben auch dabei helfen, Minen aufzuspüren. Und es sind nicht die einzigen Tiere, die in Kriegen eingesetzt worden sind. Unser Reporter Martin Krinner hat noch ein paar weitere Beispiele.
Delfine an der Front, das ist ehrlich gesagt nicht neu. Die US Navy hat sie zum Beispiel im Vietnamkrieg eingesetzt, um ihre Schiffe vor Kampftauchern zu schützen. Oder während des Irakkrieges im Persischen Golf, wo sie Häfen und Piers bewachen sollten. Delfine werden beim Militär geschätzt, weil sie, so heißt es, hervorragende soldatische Eigenschaften haben sollen. Sie lassen sich leicht trainieren, sie schwimmen mutig voran und sind loyal zu ihrer Einheit. Im Kalten Krieg gab es deswegen natürlich auch hier ein Wettrüsten zwischen West und Ost. Und in Sewastopol gab es schon zu sowjetischen Zeiten eine Zuchtstation für Militärdelfine. Das Töten feindlicher Taucher stand dort allerdings nicht auf dem Ausbildungsprogramm, meint Nicolas Entrup. Stattdessen sollten die Delfine dort lernen, mit ihrem Echolot zum Beispiel Taucher, kleine U-Boote oder Minen unter Wasser zu entdecken und dann zu markieren.
Das Markieren kann natürlich unterschiedliche Zwecke haben. Das eine wäre jetzt im Kriegseinsatz zum Beispiel, also durch das Loslassen von Bojen zu warnen, ja, wo sozusagen Unterwasserminen angebracht sind. Das andere im Nichtkriegseinsatz, wo es auch um alte Minen geht, die jetzt noch wirklich vielleicht Jahrzehnte auf dem Meeresboden sind, diese aufzuspüren, zu lokalisieren und dann für technisches Gerät sozusagen freizugeben, um entschärft zu werden.
Nicolas Entrup arbeitet bei der Organisation Ocean Care und setzt sich dort für den Schutz von Meeressäugern ein. Er hatte Kontakt zu den Delfintrainern in Russland und der Ukraine und meint, dass die Delfine dort nach dem Ende des Kalten Krieges eine neue Aufgabe bekommen haben. Sie wurden aus dem Militärdienst entlassen und als Showdelfine an Zoos in aller Welt ausgeliehen.
Die Anlage in Sewastopol hat dazu gedient, dass die Tiere, die versterben und die haben ja eine sehr hohe Sterblichkeitsrate, einfach durch neue wildgefangene Tiere ersetzt wurden, die dann automatisch zum Showdelfin trainiert wurden.
Nachdem russische Truppen die Krim aber 2014 eingenommen haben, wurde das militärische Programm scheinbar wieder hochgefahren. Und jetzt hat das US Naval Institute auf Satellitenaufnahmen neue Gehege im Hafen von Sewastopol entdeckt, die vermuten lassen, dass die Delfine dort russische Schiffe vor ukrainischen Kampftauchern beschützen sollen, die für eventuelle Sabotageeinsätze in den Hafen kommen. Delfine sind aber bei weitem nicht die einzigen Tiere, die vom Militär zu Aufklärungs- und Spionagezwecken eingesetzt werden. Im Wasser gehören zum Beispiel Robben, Seelöwen und Haie ebenfalls dazu. In der Luft gab es bereits im Ersten Weltkrieg Brieftauben, die mit Kameras ausgerüstet wurden. Die Bilder, die sie geliefert haben, waren aber zum größten Teil unbrauchbar, weil sie total unscharf und verwackelt waren. Der Mossad hat angeblich trainierte Eichhörnchen mit Spezialtechnik ausgestattet und in den Iran geschickt. Und in den 1960er Jahren hat der CIA Acoustic Kitty in den Einsatz geschickt, meint der Biologe Mario Ludwig.
Und die Geheimdienstler, die wollten damals eine optimierte Hauskatze schaffen. Und mit dieser optimierten Hauskatze, da wollten sie russische Botschaften oder vielleicht sogar den Kreml selbst auskundschaften. Und deshalb hat man einer Katze Mikrofone in die Ohren implantiert, einen Funksender in den Schädel gepackt, muss ich mir überlegen, 60er Jahre. Und dann hat man auch noch einen Draht als Antenne in den Schwanz eingebaut. Das hat damals doch tatsächlich 23 Millionen Dollar das gesamte Projekt gekostet. Das war ja also in den 60ern doch eine stolze Summe.
Aber ganz eindeutig eine Fehlinvestition, denn
bei ihrem ersten ernsthaften Testlauf ist die gleich von einem Taxi überfahren worden. Sie sollte also in einem Park zwei Mitarbeiter von der sowjetischen Botschaft belauschen. Und jetzt gibt es so zwei Versionen, die kursieren. Die eine sagt, die Katze war sofort mausetot. Die anderen sagen, nee, die hat diesen Unfall überlebt und dann wurde ihr dieser ganze Spionage-Krimskrams wieder rausoperiert und sie durfte jetzt ein schönes Leben als normale Katze führen.
Es wäre ihr zu wünschen. Denn eines, daran hätten die Spione von Anfang an denken müssen. Katzen haben ihren eigenen Kopf. Und für den Einsatz beim Militär sind das ganz schlechte Voraussetzungen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.